Ich möchte einfach damit beginnen, dass ich den Text vorlese, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Er aber sprach: Geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm: Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passa. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen: Ich bin es doch nicht, Herr? Er aber antwortete und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Wir haben in den letzten Jahren uns gemeinsam Block für Block durch das Matthäusevangelium durchgearbeitet. Dazwischen waren immer wieder andere Dinge, aber das Matthäusevangelium war eben blockweise über die letzten Jahre immer wieder da. Und mit dem Text, den wir gerade gelesen haben, beginnen wir mit dem letzten Block im Matthäusevangelium. Der Text spielt am Abend, bevor Jesus gekreuzigt wird, und in den nächsten Wochen. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Doch. In den nächsten Wochen wird es darum gehen. Es geht um die Ereignisse rund um die Kreuzigung Jesu. Und in 3 Wochen werden wir dann die Predigt hören, wo es darum geht, dass Jesus tatsächlich am Kreuz hängt. Damals, als er da am Kreuz gehangen ist, da waren viele Leute mit dabei. Und diese Leute waren aus verschiedensten Gründen dort. Manche sind aus kranker Sensationsgeilheit hingekommen. Andere waren vielleicht aus beruflichen Gründen bei der Kreuzigung, manche aus politischen und andere aus religiösen. Und dann gab es auch Leute, die aus persönlichen Gründen beim Kreuz dabei waren. Am Ende möchte ich noch eine Gruppe erwähnen, und zwar die Passanten, zufällig Vorbeigekommene, die vielleicht einfach stehen geblieben sind und geschaut haben, weil sie neugierig waren, weil es für sie vielleicht irgendwie eine kranke Abwechslung zu ihrem langweiligen Alltag war. Und auch heute, jetzt bin ich eine zu weit, auch heute hat dieses Kreuz, an dem Jesus gehangen ist, für die Menschen noch ganz unterschiedliche Bedeutungen. Für manche ist es einfach egal, sie beschäftigen sich überhaupt nicht damit. Für andere ist es eine Religion, manche Politiker missbrauchen es für ihre Politik. Und für die meisten von uns da herinnen ist es wahrscheinlich was sehr, sehr Persönliches. Aber vielleicht hören jetzt auch Passanten zu. Leute, die zufällig vorbeigekommen sind und die eigentlich gar nicht so genau wissen, warum sie da sitzen. Du bist vielleicht einfach da, weil du eine Abwechslung zu deinem Alltag suchst oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich heute ganz besonders willkommen heißen. Und ich hoffe, dass du bei dieser Kreuzigung stehen bleibst, dass du hinschaust, dass du die nächsten Wochen mit uns mitgehst und dass du merkst, dass das Ganze eigentlich auch für dich was Persönliches ist. Wir wollen die verbleibende Karwoche, und ich möchte jetzt ein bisschen einen Überblick drüber geben, wir wollen sie beginnen, aus der Sicht des Historikers anzuschauen. Und das ist für 99 von uns da herinnen wahrscheinlich ein sehr, sehr distanzierter Blick. Und du sagst dir vielleicht, was hat sowas in einer Predigt verloren? Das mag stimmen, aber vielleicht sitzt einer da, der in Wirklichkeit ganz, ganz weit weg ist von dem Ganzen. Und für diesen einen möchte ich so beginnen, weil dieser eine bei dieser distanzierten Sicht vielleicht sagen kann: Gut, das, was dieser Historiker sieht, das kann ich so auch noch unterstreichen. Werfen wir also gemeinsam einen Blick aus weiter Ferne auf das Kreuz und schauen, was unser Historiker dazu zu sagen hat. Er beschreibt das Leben Jesu etwa so. In seinem Leben hat sich Jesus mit einem politischen und religiösen System angelegt. Damit hat er sich mächtige Feinde gemacht. Letztendlich haben ihn diese Feinde getötet. Aber Jesu Tod war nur eine von vielen Hinrichtungen, die es in der Menschheitsgeschichte gab. Tragisch ja, aber eigentlich nichts Außergewöhnliches. So in etwa würde vielleicht ein Historiker beschreiben, worum es im Leben von Jesus gegangen ist. Und so würde, denke ich, auch der distanzierteste Mensch noch mit dem Kopf nicken können und sagen können, ja, mit der Sicht komme ich noch mit. Die Frage ist aber, ob diese Sicht stimmt. Und wenn man sich mit den Berichten auseinandersetzt, die uns heute über Jesu Tod vorliegen, dann entdeckt man in diesen Berichten Hinweise, die eigentlich gegen diese Sicht sprechen. Ich möchte mit euch beginnen, und ich werde gut die halbe Predigt dafür verwenden, ich möchte mit euch beginnen, dass wir uns 4 dieser Hinweise anschauen und dass uns diese Hinweise zeigen werden, dass der Historiker, obwohl er das vielleicht inhaltlich richtig beschrieben hat, Unrecht hat, mit dem wie er seinen Schwerpunkt setzt. Wir werden bei einem dieser Hinweise unter anderem mit Teilen von unserem heutigen Bibeltext argumentieren, aber in Summe wird sich am Ende dieser Hinweise eine zentrale Frage herausstellen. Und auf diese zentrale Frage möchte ich deswegen hinarbeiten, weil ich denke, dass der Kern von unserem heutigen Text die Antwort auf diese Frage ist. Beginnen wir also mit dem ersten Argument. Ich habe das erste Argument betitelt mit die Biografie eines Sterbenden. Und bei Biografien ist es ja so, und das sagt auch schon der Name, dass sie eigentlich über das Leben eines Menschen schreiben. Interessant ist, dass das bei den Biografien über Jesus anders ist. Auch wenn es das Wort nicht gibt, aber man müsste sie viel eher Thanatographien nennen, also Beschreibung vom Sterben. So ist beispielsweise der Matthäus ein Evangelist, der diese 33 Jahre, die Jesus auf der Erde verbracht hat, in etwas mehr als 1000 Versen zusammenfasst, davon aber ungefähr 400, also 40% nur für die Karwoche verwendet. Und wenn man jetzt ein bisschen herumrechnet und diese einzelnen Verse in das Verhältnis dazu setzt, welche Zeitspannen sie beschreiben, dann kommt man drauf, dass der Matthäus 98% seines Evangeliums dazu verwendet, über den Tod von Jesus zu schreiben. Und da stellt sich schon die Frage, warum der Tod von Jesus diesem Evangelisten so wichtig ist. Ein anderer Evangelist, der Johannes, schreibt irgendwo in seinem Evangelium, dass die Welt die Bücher nicht fassen könnte, die nötig wären, um all das aufzuschreiben, was Jesus getan hat. Trotzdem verschwendet auch er 20% seines ganzen Berichtes darum, dass er von Jesu Tod schreibt. Wenn ihm es so wichtig gewesen wäre, dass er all das aufschreibt, was Jesus getan hat, warum hat er nicht mehr von seinem Leben geschrieben? Was hat die Evangelisten veranlasst, dass sie dem Tod Jesu in ihren Erzählungen so ein Gewicht beimessen? Warum stellen sie die Kreuzigung von Jesus in das absolute Zentrum ihrer Berichterstattung? Sehen sie darin vielleicht doch mehr als einfach nur eine Hinrichtung am Ende seines Lebens? Die Evangelien haben also nicht das Leben Jesu, sondern sie haben sein Sterben in ihrem Zentrum. Und damit reduzieren sie die Kreuzigung nicht einfach nur auf das tragische Ende von irgendeinem Revoluzer, sondern sie geben dieser Kreuzigung eine viel, viel größere Bedeutung. Aber haben sie damit recht? Könnte man aus Sicht des Historikers diesen Evangelisten jetzt nicht vorwerfen, dass sie ja irgendwie ein Ziel verfolgen, dass sie eine Agenda verfolgen? Natürlich tun sie das. Natürlich berichten sie nicht objektiv. Richtig, ja, objektiv im Sinne von, dass es jetzt, wie ist das im An? Also sie haben ihren Schwerpunkt, ja. Und es gibt aber daneben noch weitere Indizien dafür, dass die Kreuzigung Jesu weit mehr war als einfach nur eine Hinrichtung. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, den habe ich betitelt mit »Ein Leben für den Tod«. Es ist nämlich so, dass nicht nur die Evangelisten das Kreuz in das Zentrum ihrer Berichte rücken. Tatsächlich hat Jesus eigentlich sein ganzes Leben über ständig von seinem Sterben geredet. Er selbst ist der, der es in das Zentrum seines Lebens rückt, der es zum Ziel seines Lebens macht. Über seine Existenz auf der Erde sagt er, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Ich bin gekommen, um zu dienen und ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Auch sagt Jesus von sich, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt. Oder dass niemand größere Liebe hat als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Im Gespräch mit Nikodemus, das Jesus ziemlich am Anfang von seinem öffentlichen Auftreten führt, spricht er davon, dass er wie die Schlange in der Wüste erhöht werden muss und spielt damit schon 3 Jahre, bevor es passiert, auf seine Kreuzigung an. Und seine Jünger bereitet er schon monatelang darauf vor, dass das passieren wird. Als der Petrus sich irgendwann einmal gegen diesen Plan stellt und Jesus das ausreden möchte, weist ihn Jesus scharf zurecht. Und ungefähr 2 Monate, bevor Jesus am Kreuz hängen wird, macht er sich mit seinen Jüngern auf den Weg in die Stadt, in der er hingerichtet werden soll. Und als sie aufbrechen, erklärt er seinen Jüngern, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen und am 3. Tag wieder auferweckt werden. 2 Monate, bevor Jesus gekreuzigt wird, kündigt er seinen Jüngern das an und geht dann gemeinsam mit ihnen in diese Stadt, wo das passieren wird. Und 2 Tage, bevor es passiert, erinnert er sie noch einmal dran und sagt, ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert werden, um gekreuzigt zu werden. Wenn man liest, was Jesus in seinem Leben so über seinen Tod sagt, dann könnte man den Evangelisten wieder vorwerfen, dass sie ja da ganz bestimmte Sachen rauszitieren und dass sie die Leser in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Ja, wollen sie. Natürlich wollen sie den Leser in eine bestimmte Richtung lenken, aber auch der nüchterne Historiker kann an der Stelle eines nicht abstreiten. Jesus ist von seiner Hinrichtung definitiv nicht unerwartet überrascht worden. Jesus ist seiner Hinrichtung auch nicht ausgewichen. Im Gegenteil, Jesus ist seiner Hinrichtung ganz bewusst entgegengegangen. Die Frage ist nur, warum? Aber bevor wir uns dieser Frage widmen, wollen wir uns noch 2 weitere Hinweise darauf anschauen, dass Jesu Tod viel, viel mehr war als einfach nur eine Hinrichtung. Das 3. Argument habe ich betitelt mit gescheiterte Mordversuche. Und wir haben gerade festgestellt, dass Jesus sehr aktiv auf seine Kreuzigung zugegangen ist. Das passt überhaupt nicht in das Bild von einem Mann, der einen Kampf gegen ein System verliert und dafür einfach nur mit seinem Leben bezahlt. Eine weitere seltsame Beobachtung im Zusammenhang mit dem Kreuz ist, dass das nicht der erste Mordversuch an Jesus war. Es hat schon davor etliche Anschläge auf sein Leben gegeben und schon zu Beginn von seinem öffentlichen Wirken hat er sich mächtige Feinde gemacht. In Johannes 8 lesen wir, dass Jesus im Tempel eine Auseinandersetzung mit den Juden hat. Und diese Auseinandersetzung endet damit, dass die Juden Jesus steinigen wollen. Aber, so heißt es in unserem Bericht, er verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und ich frage mich, wie er das geschafft hat. Da steht er allein drinnen, die Juden um ihn herum, sie wollen ihn steinigen und er verbirgt sich und geht. In Johannes 10 lesen wir was Ähnliches. Wieder ist Jesus im Tempel und dort wird er von den Juden mit der Frage konfrontiert, ob er jetzt eigentlich der Christus ist oder nicht. Und die Antwort, die Jesus den Juden gibt, die ist für sie so gotteslästerlich, dass sie Steine aufheben und ihn auf der Stelle steinigen wollen. Und doch heißt's, er entging ihrer Hand. Wie hat er das gemacht? Wieso hat er es geschafft, einfach so zu gehen? Noch absurder ist eine Begebenheit, die uns der Lukas erzählt. Nachdem Jesus in Nazareth in einer Synagoge gepredigt hat, sind die Juden so wütend auf Jesus, dass es heißt, dass sie ihn vor die Stadt hinausstoßen, um ihn von dem Abhang des Berges zu stürzen, auf dem ihre Stadt steht. Er aber, schreibt der Lukas weiter, schritt durch ihre Menge hindurch und ging weg. In all diesen Begebenheiten sehen wir eine Menge von Menschen, die Jesus umbringen möchte. Und wir sehen, dass Jesus das einfach nicht akzeptiert, einfach nicht zulässt, umgebracht zu werden. Das Interessante ist, dass er es geschafft hat, das zu verhindern und dass er die Kreuzigung eigentlich viel einfacher verhindern hätte können. Zum einen hätte er seinen Feinden ja gar nicht so bewusst in die Arme laufen müssen. Zum anderen ist da dieses Gerichtsverfahren vor dem Hohen Rat und er hätte es als freier Mann verlassen können, wenn er dort einfach nichts gesagt hätte. Und dann gibt es auch noch den Pilatus, der für seine Brutalität und Rücksichtslosigkeit bekannt war, Jesus aber nicht hinrichten wollte. wahrscheinlich aufgrund von einem Traum, den seine Frau gehabt hat. Auf jeden Fall bittet der Pilatus Jesus zu einer Privataudienz. Und dort wäre es für Jesus ein leichtes gewesen, sich den Schutz der Römer zu erbitten. Aber er tut's nicht. Der Jesus, der in seinem Leben davor oft in den absurdesten Situationen, seinem Tod, mit einer Leichtigkeit und Souveränität entkommen ist, die für uns fast seltsam wirkt, scheint vor seiner Kreuzigung eine Chance nach der anderen zu verspielen. Warum ist das so? Wir wollen uns noch einen letzten Hinweis anschauen, bevor wir eine Antwort auf die Frage suchen. Und ich habe dem letzten Hinweis den Titel Ohnmächtige Machthaber gegeben. Die Behauptung unseres Historikers war ja die, dass die Kreuzigung nur eine von vielen Hinrichtungen ist und damit nichts Besonderes. Wenn diese Sichtweise stimmen würde, dann wäre der Tod Jesu nicht mehr als das tragische Ende von einem Mann, der gegen ein System gekämpft und halt einfach verloren hat. Aber das, was wir bisher angeschaut haben, das hat uns irgendwie was anderes gezeigt. Erstens, der Tod von Jesus war nicht das Ende, sondern das Zentrum der Evangelien. Zweitens, der Tod von Jesus war nicht das Ende, sondern das Ziel seines Lebens. Und drittens, Jesus ist in seinem Leben sehr oft davor gestanden, ermordet zu werden, hat diese Versuche aber immer mit einer Leichtigkeit verhindert. Nur, als es zum Kreuz geht, dass er viel einfacher abwenden hätte können, unternimmt er überhaupt nichts. All das spricht dafür, dass sich Jesus willentlich ans Kreuz hat schlagen lassen. Und tatsächlich bringt er diesen Gedanken selber auf den Punkt, weil er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Als der Petrus Jesus bei seiner Verhaftung im Garten mit dem Schwert verteidigen möchte, fordert Jesus Petrus auf, das Schwert wieder zurückzustecken. Jesus will von Petrus nicht in Schutz genommen werden. Das sagt er dem Petrus deutlich, indem er ihn fragt, meinst du nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Wieder sehen wir, dass Jesus die Ereignisse, die zu seiner Kreuzigung führt, zulässt. Aber es ist mehr als das. Er lässt sie nicht nur zu. Schauen wir uns dazu an, was die Machthaber des Volkes für Jesu Tod planen. Ja, nicht bei dem Fest, sagen sie, als sie überlegen, wann sie ihn umbringen wollen. Aber was sagt Jesus direkt davor zu den Jüngern? Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert werden, um gekreuzigt zu werden. Obwohl die Machthaber, die Führenden Jerusalems, um jeden Preis verhindern wollen, dass Jesus während dem Fest gekreuzigt wird, findet seine Kreuzigung genau zu dem Fest statt. Und sein Tod tritt exakt in einem theologisch bedeutenden Moment ein. Ich möchte dazu jetzt nicht mehr sagen, aber der Friedl hat eine Predigt dazu gehalten. Ihr könnt die anhören, ihr findet die online. Wer die nicht anhören möchte, kann mich später fragen, ja, was ich dazu gedacht habe. Aber Jesu Tod tritt exakt zu einem theologisch bedeutsamen Moment ein. Ein anderer Aspekt macht die Kreuzigung von Jesus spannend. Nachdem Judas Jesus an die Schriftgelehrten verraten hat oder mit ihnen ausgemacht hat, dass er ihn verraten wird, heißt es nämlich, von da an suchte Judas eine Gelegenheit, dass er Jesus ausliefere. Gleichzeitig ist eine Fahndungsmeldung an die Bevölkerung rausgegangen. Sie waren aufgefordert, Jesus zu melden, sobald sie ihn zu Gesicht bekommen würden. Es war also irgendwie klar, Jesus wird gleich einmal verhaftet werden. Gut, vom Volk hätte er sich ja verstecken können irgendwie, ja. Aber vom Judas? Wie schwer muss es für einen Judas gewesen sein, eine Gelegenheit zu finden, dass er Jesus ausliefert? Er hat uneingeschränkten Zugang zu Jesus gehabt. Er hat über jeden seiner Schritte Bescheid gewusst. Oder nicht? Und die Frage, die führt uns an den Beginn von unserem heutigen Bibeltext. Wir haben gesehen, wie die Jünger zu Jesus kommen und wie sie ihn fragen, wo sie das Passafest feiern sollen. Und Jesus antwortet ihnen und sagt, geht in die Stadt zu dem und dem. Das ist komisch, oder? Warum formuliert er das so? Warum sagt er ihnen nicht einfach den Namen von dem Mann, wo er feiern möchte? Haben ihn die Jünger nicht gekannt? Unwahrscheinlich. Die haben sehr viel Zeit mit Jesus verbracht und wahrscheinlich die gleichen Leute gekannt wie er. Aber selbst wenn sie ihn nicht gekannt haben, warum beschreibt Jesus ihnen nicht den Ort, wo sie hingehen sollen? Stattdessen formuliert er das so seltsam. Und im Lukas-Evangelium wird das noch ein bisschen ausgebaut. Da schickt Jesus in die Stadt und er sagt ihnen, sie werden dort irgendeinen Typen sehen, der wird einen Wasserkrug herumschleppen und dem sollen sie dann quer durch die Stadt folgen und der wird zu irgendeinem Haus gehen und das ist dann das Haus, wo sie feiern werden. Warum macht Jesus das so? Die Bibel beantwortet es uns nicht. Aber es drängt sich trotzdem eine Erklärung auf. Und die Erklärung ist, Jesus wollte nicht, dass seine Jünger vorher wissen, wo dieses Fest stattfindet. Warum wollte er das nicht? Wahrscheinlich, weil er nicht wollte, dass es der Judas vorher weiß. Der Judas hat ja nach einer Gelegenheit gesucht, Jesus zu verraten. Und wenn jetzt der Judas gewusst hätte, wo dieses Fest stattfinden wird, hätte er zu den Schriftgelehrten gehen können und sagen können, dort und dort, in dem und dem Haus, werdet ihr Jesus um die Zeit finden. Aber der Judas hat nicht gewusst, in welchem Haus sie feiern werden. Und so war er gezwungen, mit Jesus mitzugehen. Er war gezwungen, herauszufinden, wo dieses Fest stattfinden wird. Und statt dass er Jesus zu früh melden konnte, war er gezwungen, an diesem Fest teilzunehmen. Warum? Weil Jesus genau das von ihm wollte. Was auch immer die Gegner Jesu im Schild geführt haben. Sie waren scheinbar die Machthaber und trotzdem waren sie ohnmächtig. Passiert ist genau das, was Jesus wollte, wann er wollte und wie er wollte. War also Jesu Tod nur eine Hinrichtung, wie unser Historiker behauptet hat? Ich denke nicht. Wir haben vier Hinweise gesehen, die uns was ganz, ganz Erstaunliches gezeigt haben. Jesus hat die Schritte, die zu seinem Tod geführt haben, nicht nur zugelassen, er hat sie sogar kontrolliert. Er hat das Kreuz absichtlich gemacht lassen. Das ist jetzt kein deutscher Satz, das ist mir klar, aber ich habe das extra so formuliert, weil das irgendwie dieses komische Zusammenspiel zwischen passiv und aktiv in dem Ganzen aufzeigen soll. Wenn man sich damit nichts anfangen kann, ist auch egal. Jedenfalls halten wir fest, das, was wir jetzt gesehen haben, zwingt uns dazu, zu akzeptieren, dass Jesus offensichtlich absichtlich an dieses Kreuz gegangen ist. Und damit ist diese nüchterne Betrachtungsweise des Historikers, die wir am Anfang aufgestellt haben, müssen wir die aufgeben, die ist so einfach nicht haltbar. Jesus war nicht einfach ein Mann, der gegen ein System gekämpft und verloren hat. Er war nicht einfach nur der Spielball von politischen und religiösen Mächten. Obwohl er, und das zeigt uns die Bibel klar auf, das Opfer in der Karwoche war, war er gleichzeitig der Regisseur der Karwoche. Und die Charaktere, die dazu geführt haben, dass er letztendlich hingerichtet wurde, die haben zwar aus ihrem eigenen bösen Willen herausgehandelt, aber gleichzeitig waren sie nicht mehr als Figuren. Figuren in einem Drama mit unbegreiflichen Dimensionen. Jesu Tod ist nicht nur das Zentrum der Evangelien. Jesu Tod ist das Zentrum der gesamten Bibel. Und neben dem Tod Jesu ist auch die Art und Weise seines Sterbens, sogar sein exakter Todeszeitpunkt, einem ganz, ganz detaillierten Drehbuch gefolgt. Das will die Bibel aufzeigen. Und sie zeigt das teilweise Jahrhunderte vor der Geburt Jesu auf. Das sind, zumindest für den Historiker, sicherlich irritierende Überlegungen und vielleicht auch neue Gedanken. Aber ich möchte es noch einmal auf den Punkt bringen. Jesus ist mit seinem Tod einem größeren Plan gefolgt, als er sich in voller Absicht hinrichten hat lassen. Weil er wollte, wie er wollte, wann er wollte. Die Frage ist, wozu hat er das gemacht? Warum hat sich Jesus kreuzigen lassen? Die meisten, die da herinnen sitzen, die kennen die Antwort auf diese Frage längst. Und mir war es jetzt trotzdem wichtig, dass ich sehr viel Zeit genommen habe, um diese Frage herauszuarbeiten und hoffentlich für die wenigen, für die das vielleicht neu ist, ein bisschen eine Spannung dadurch aufzubauen. Warum war mir das wichtig? Weil ich denke, dass der Text, den wir heute gelesen haben, ganz am Anfang, dass der Text eine ganz, ganz klare Antwort auf diese Frage gibt. Und wenn wir uns, und für viele ist das nichts Neues und wir machen das wieder einmal, wenn wir uns diesen Text anschauen und uns mit dieser Antwort beschäftigen, dann habe ich es für angemessen erachtet, dass wir auch diese Frage wieder groß machen. Wozu hat Jesus sich kreuzigen lassen? Kommen wir zu unserem Bibeltext zurück. Wir haben bereits einen Teil davon angeschaut, haben gesehen, dass Jesus seine Jünger beauftragt hat, einen Ort zu finden, wo sie dieses Fest feiern sollen. Wir haben festgehalten, dass das ein bisschen kryptisch war und haben festgestellt, dass er das wahrscheinlich gemacht hat, um den Judas dort mitzuhaben. Jetzt befinden wir uns in dem Saal, wo Jesus mit seinen Jüngern das Fest feiert. Aber war es wirklich ein Fest, das er da gefeiert hat? Für Judas muss das Ganze von Anfang an eine Qual gewesen sein. Er hat wahrscheinlich nicht vorgehabt, dass er dort noch dabei ist. Trotzdem spielt er seine Rolle und er spielt sie gut. Alles scheint gut für ihn zu laufen, niemand scheint ihn zu erkennen, aber plötzlich sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Ich denke, dass den Jüngern in dem Moment das Brot im Hals stecken geblieben sein muss. Und die Frage ist, wie muss es dem Judas in dem Moment, in dieser Sekunde gegangen sein? Wie erschrocken muss er gewesen sein? Er hat doch genau gewusst, was er vorhatte. Jetzt war sein Plan aufgeflogen. Jetzt würde Jesus seinen Namen nennen. Jetzt werden die anderen über ihn herfallen und dann wer weiß, was mit ihm machen. Aber Jesus nennt keinen Namen. Nicht einmal im Rahmen seiner engsten Freunde stellt Jesus den bloß, der ihn gemein hintergehen will. Jesus lässt es einfach bei dieser Aussage. Er lässt diese Aussage sacken. Und in unserem Text heißt es, dass die Jünger sehr betrübt werden und anfangen, jeder Einzelne zu ihm zu sagen, ich bin's doch nicht her, oder? Das ist eine spannende Reaktion, die die Jünger da haben, oder? Sie haben in ihrem Leben mit Jesus wahrscheinlich gelernt, dass sie sich nicht auf ihre eigene Treue verlassen können. Und ich denke, dass wir was von den Jüngern lernen können an der Stelle. Wir sollten unsere Treue zu Jesus immer wieder in Frage stellen. Besonders dann, wenn es um diesen Bibeltext geht, um das Abendmahl, das wir später auch gemeinsam feiern werden. Wenn wir unsere Treue zu Jesus in Frage stellen, dann werden wir dabei aber erkennen müssen, dass wir ihm ständig untreu werden. Und ich denke, das ist eine Erkenntnis, die jeder von uns oft erlebt. Warum werden wir ihm ständig untreu? Weil wir einfach so sind. Das Ziel, zu dem Gott uns geschaffen hat, das erreicht niemand von uns. Und dazu heißt es in seinem Wort, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir werden unserem Schöpfer einfach nicht gerecht. Aber das soll seine Kinder nicht in die Verzweiflung führen. Wir sind nämlich nicht gerettet, weil wir so treu sind, sondern weil er so treu ist. Passend dazu haben wir im Johannesbrief vor einigen Wochen gelesen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus ist der, der den ständig Untreuen ständig treu bleibt. Trotzdem tut ein Jünger Jesu gut daran, dass er seine Treue zu ihm immer wieder in Frage stellt. Gehen wir weiter im Text. Auf die Frage, wer Jesus verraten wird, antwortet Jesus, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Judas kann ja nichts dafür, dass er Jesus verraten hat, oder? Er war doch nur ein Werkzeug Gottes. So denkt man vielleicht. Aber Jesus bringt in diesem Text zwei Gedanken zusammen, die für uns, zumindest für mich, in meinem Verstand völlig unvereinbar sind. Ich nenne es einmal Vorherbestimmung und freier Wille. Einerseits sagt die Bibel, dass geschrieben stand. Die Bibel hat schon hunderte Jahre zuvor vorhergesagt, dass Jesus verraten werden wird. Und dieser Verrat ist Teil von Gottes Plan. Ja, Judas war ein Teil in Gottes Plan. Jesus musste verraten werden. Aber auf der anderen Seite sehen wir in unserem Text, dass Jesus dem Verräter ganz klar die Verantwortung für sein Handeln zuschreibt. Für uns sind Vorherbestimmung und freier Wille wahrscheinlich Gegensätze, aber ich denke, dass diese Stelle aufzeigt, dass es für Gott nicht sind. Lassen wir das einfach so stehen, der Matthäus lässt das auch so stehen. Gerade hat Jesus seine Jünger also damit konfrontiert, dass einer von ihnen Jesus verraten wird. Und die Jünger waren schockiert, betrübt steht im Text. Sie fragen, ich bin's doch nicht her. Aber jetzt, nachdem Jesus seine Warnung an den Verräter in den Raum gestellt hat, kommt auch der Judas daher. Ich bin's doch nicht, Rabbi, fragte er. Warum fragt er das? Er hat doch genau gewusst, dass er es sein wird. Aber vielleicht wäre es zu auffällig gewesen, wenn er nicht auch die Frage gestellt hat, die alle anderen schon vor ihm gestellt haben. Aber er stellt sie anders. Die anderen sprechen Jesus als ihren Herrn an. Er hat nicht mehr für Jesus über, als ihn Lehrer zu nennen. Jetzt ist jedenfalls der Moment, wo Jesus seinem Freund Judas bestätigt, dass er wirklich Bescheid weiß. Auf die Frage, die Judas stellt, sagt Jesus, du hast es gesagt. Und der Matthäus lässt diese Aussage so stehen. Aber im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus den Verräter als den beschreibt, für den er den Bissen eintauchen wird. Und wenig später heißt es, dass er Judas diesen Bissen reicht. Erst an der Stelle, so beschreibt es uns der Johannes, gibt es für den Judas wohl kein Zurück mehr. Bis dahin hat ihm Jesus Möglichkeit um Möglichkeit gegeben, um doch noch einen Rückzieher zu machen. Wie? Indem er ihn gezwungen hat, bei diesem gemeinsamen Abendessen dabei zu sein, indem er ihn nicht vor allen anderen bloßgestellt hat, seinen Namen nicht vor denen genannt hat, die um ihn herumgesessen sind und ihm doch gezeigt hat, dass er ganz genau weiß, dass er die betroffene Person ist. Und auch die Füße von Judas hat Jesus vor dem gemeinsamen Abendessen noch gewaschen, in dem Wissen, dass Judas ihn verraten wird. Den ganzen Abend über hat Jesus diesem Judas seine Liebe und seine Freundschaft gezeigt. Kommen wir zum Höhepunkt von unserem Text. Dort heißt's, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Und an der Stelle möchte ich jetzt eine ganz, ganz ungewöhnliche Parallelstelle mit euch anschauen, und zwar unter dem Titel Das Recht des Königs. Wir müssen den Saal, in dem Jesus mit seinen Jüngern sitzt, jetzt verlassen und müssen ungefähr 1000 Jahre von dort in die Vergangenheit zurückspringen. Wir sehen dort einen Mann namens Samuel und dieser Samuel führt das Volk Israel als Richter an. Und das Problem ist, dass Samuel alt wird. Das allein wäre nicht das Problem, aber es heißt von seinen Söhnen, dass sie nicht in seinen Wegen wandelten, sondern ihren eigenen Vorteil gesucht haben und Geschenke angenommen und das Recht gebeugt haben. Und das ist für das Volk Israel ein Problem, weil sie nicht wissen, wer Samuel nachfolgen soll. Und so kommen sie auf eine geniale Idee, sie gehen zum Samuel und sagen, setze bitte einen König über uns, der uns richtet, so wie das bei allen anderen Völkern der Fall ist. Samuel ist von dieser Idee überhaupt nicht begeistert und er geht damit zu Gott. Und was sagt Gott ihm? Er sagt, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Gott lässt dem Volk in dieser Situation seinen Willen. Und trotzdem gibt er dem Samuel noch was mit. Er sagt zum Samuel, wenn du diesem Volk diese Freiheit zugestehst, dann warne sie. Und warne sie, indem du ihnen das Recht des Königs verkündest. Und der Samuel tut das und ich möchte es jetzt gemeinsam mit euch lesen. Nicht alles, ja, ich werde das ein bisschen abkürzen. Das Recht des Königs. Ein König hat das Recht, von seinem Volk die Söhne zu nehmen, die Töchter zu nehmen, die Äcker, die Weinberge, die Ölgärten zu nehmen. Er hat das Recht, von den Kornfeldern und von den Weinbergen zu nehmen. Er hat das Recht, die Knechte, die Mägde, die besten Rinder und die Esel zu nehmen. Er wird von den Herden nehmen und er hat das Recht, sein Volk zu knechten. Das Recht des Königs ist es zu nehmen. Gehen wir mit diesem Gedanken wieder ins Matthäusevangelium zurück. In Matthäus 21 haben wir gelesen, wie Jesus als König in Jerusalem einreitet. Und die Bibelstelle, die wir heute gelesen haben, die leitet den Abschnitt ein, wo wir sehen, wie das Volk Jesus als ihren König verwirft. Aber trotzdem, er ist der König. Als König wäre es sein Recht, von uns alles zu nehmen. Aber was tut Jesus? In unserem Text lesen wir, dass er Brot und Wein gibt. Und er sagt zu seinen Jüngern, dies ist mein Leib, nehmt. Er gibt ihnen die Möglichkeit zu nehmen. Und vom Kelch sagt er, dies ist mein Blut, trinkt alle daraus. Der wahre König gibt. Was gibt er? Er gibt sich selbst. wozu hat Jesus sich kreuzigen lassen? Wir werden gleich noch einmal auf die Frage zurückkommen, aber jetzt noch kurz was anderes. Was hat Jesus mit seinen Jüngern eigentlich gefeiert? Auch das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Und dazu müssen wir noch viele, viele hundert Jahre vor den Samuel zurückspringen. Wir befinden uns jetzt auch nicht mehr in Israel, wir befinden uns jetzt in Ägypten. Und dort leidet das Volk Israel unter der Herrschaft des Pharaos. Der Pharao möchte nämlich dem, ich verwende mal neudeutsche Wörter, dem Migrationsproblem, das in Ägypten vorherrscht, dem möchte er irgendwie Herr werden. Und er geht da sehr strategisch dagegen vor. Er lässt die männlichen Nachkommen Israels umbringen, er beginnt das Volk zu versklaven. Die Nachkommen des Mannes, dem es ein Gewinn war, mit Gott zu kämpfen, sind nicht länger die Israeliten. Sie werden zu den Hebräern, zu den Sklaven des Pharaos. Aber Gott vergisst sein Volk nicht. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen, fordert Gott vom Pharao. Und lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest feiern. Dem Pharao müssen sie seine Städte bauen, aber Gott will keine Bauwerke von diesen Leuten. Er will ihre Herzen. Er will, dass sie ihn feiern. Das ist Gottes Dienst. Ich kenne den Herrn nicht, entgegnet der Pharao auf Gottes Forderung, und ich werde Israel sicher nicht ziehen lassen. Und so beginnt ein schreckliches Kräftemessen zwischen dem Gott der Schafhirten und Sklaven und dem, der sich als der fleischgewordene Gott des ägyptischen Reiches sieht. 9 schlimme Plagen schickt Gott, und es gibt Ausleger, die jede von diesen Plagen einer ägyptischen Gottheit zuordnen. Aber trotz dieser Plagen verstockt der Pharao sein Herz. Bis zur 10. Plage. Bei der 10. Plage schickt Gott den Mose zum Pharao, und der Mose soll dem Pharao Folgendes ausrichten. Um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten, dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Weiter sagt Gott, aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Während Gott dem Pharao diese Ankündigung macht, trägt er seinem Volk auf, in dieser Nacht in ihren Behausungen zu bleiben. Sie sollen darin bleiben, sie sollen darin ein Fest feiern. Und dieses Fest soll damit beginnen, dass sie ein männliches, einjähriges Lamm ohne Fehler schlachten und dass sie das Blut dieses Lammes an die Türpfosten streichen. Und dann sagt Gott ihnen, wenn ich dieses Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Während außerhalb dieser mit Blut bestrichenen Behausungen, also das Strafgericht vollstreckt wird, sitzen die Geretteten drinnen hinter verschlossenen Türen ums Lamm versammelt, das für sie geschlachtet wurde, damit sie Leben haben. Es ist ein heiliges Fest. Es ist ein Fest, von dem Gott seinem Volk sagt, dass sie es Jahr für Jahr feiern sollen. Sie sollen niemals vergessen, wie er sie aus der Sklaverei gerettet hat. Aber sie vergessen. Nur eine Generation später feiern sie das Passa ein letztes Mal, bevor es jahrhundertelang in ihrer Geschichte keine Rolle mehr spielen soll. Und das Volk Gottes vergisst nicht nur seine Befreiung, es verwirft auch seinen Befreier. Jahrhundertelang kämpft Gott darum, die Herzen seines Volkes wieder für sich zu gewinnen. Aber das Volk versagt wieder und wieder, wenn es darum geht, den Bund mit Gott, den Gott mit ihnen geschlossen hat, zu halten. Wieder und wieder verstoßen sie gegen das Gesetz, das er ihnen gegeben hat, das Gesetz, das ihnen Leben hätte geben sollen. Was tut Gott? In Jeremia 31 lesen wir, was Gott tut. Er schreibt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie an der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch hierher war, spricht der Herr. Das war der alte Bund, den sie gebrochen haben. Und jetzt spricht er über diesen neuen Bund. Und er sagt, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israels in jenen Tagen schließen werde. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren. Sie alle werden mich erkennen. Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Behalten wir vor allem den letzten Satz in Erinnerung. Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott verspricht seinem Volk, dass er einen neuen Bund mit ihnen schließen wird. Und im Text, den wir uns heute angeschaut haben, sagt Jesus, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wozu? Zur Vergebung der Sünden. Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und er führt diesen Bund ein. Ich denke, der passendste Titel für die heutige Predigt wäre Einführung in das Neue Testament. Aber ich glaube, der hätte euch abgeschreckt, wenn ich am Anfang hingeschrieben hätte. Trotzdem, es ist die Einführung in das Neue Testament. Der erste Bund, den Gott gemacht hat, der hat sich an sein Volk gerichtet. Aber es stand damals schon jedem Menschen frei, sich diesem Volk anzuschließen. Und genauso ist es mit dem neuen Bund, den Jesus einführt. Der richtet sich nicht an Menschen von einer bestimmten Nationalität. Gott bietet jedem Menschen an, aus dem Reich der Finsternis herausgerissen zu werden, um hineinversetzt zu werden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jeder, der Jesus aufnimmt, das vergossene Blut dieses Passahlamms an die Türen seines Lebens streicht, der soll nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und so viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wozu hat Jesus sich kreuzigen lassen? Darum, um uns das Recht zu geben, Kinder Gottes zu werden. Darum geht's in der Karwoche. Darum geht's in den Evangelien. Darum geht's in der ganzen Bibel. Und darum geht's letztendlich im Leben eines jeden einzelnen Menschen. Wie schaut's mit uns aus? Ich hoffe, dass dieser Gedanke uns irgendwie wieder neu begeistert hat. Vielleicht hat er uns zum ersten Mal ins Staunen versetzt. Jesus hat sich kreuzigen lassen, damit er uns unsere Sünden vergibt, um uns die Möglichkeit zu geben, Kinder Gottes werden zu können. Am Anfang von der Predigt haben wir auf die Zuschauer geschaut, die bei der Kreuzigung vielleicht dabei gestanden sind. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wo du stehst. Was für eine Art Zuschauer bist du? Jesus ist mit voller Absicht ans Kreuz gegangen, um für die Sünden von uns allen zu sterben. Und wer seinen Tod für sich annimmt, wer sein Blut an die Türen seines Lebens streicht, der wird nicht verloren gehen, sondern an dem wird das Strafgericht Gottes vorüberziehen. Den wird die Plage, die Verderben bringt, nicht treffen. Kannst du es dir leisten, so ein Angebot auszuschlagen? Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das hat Jesus gesagt, dass er Brot und Wein hergegeben hat. Und auch wir wollen seinen Tod und seine Errettung niemals aus den Augen verlieren. Wir sollen das Brot brechen und wir sollen von Wein, in unserem Fall ist es Traubensaft, wir sollen davon trinken. Wozu? Um uns daran zu erinnern, daran, was er für uns getan hat. Und auch wenn das die wenigsten der Herrinnen wahrscheinlich denken, möchte ich es trotzdem erwähnen. Das Brot verwandelt sich dadurch nicht irgendwie in sein Fleisch und der Wein wird auch nicht auf magische Weise zu seinem Blut. Jesus hat uns ein Symbol gegeben, das uns daran helfen soll, dass wir uns an das erinnern, was er für uns getan hat. Nehmt und esst, hat er gesagt, dass er das Brot ausgeteilt hat, und trinkt alle daraus, als er den Becher mit Wein herumgereicht hat. Wir, die wir ihm gehören, wir sind alle aufgefordert, von diesem Brot zu essen und von diesem Wein zu trinken. Es gibt Menschen, die behaupten, dass das nur für 144.000 Menschen vorgesehen ist, die irgendwann in der Geschichte der Menschheit leben sollen. Aber das sagt die Bibel nicht. Wir alle sollen daran teilnehmen. Wirklich alle? Es ist schon spannend, bevor Jesus das ausgeteilt hat, hat er seine Jünger noch einmal herausgefordert. Wir haben vorher gesehen, er verrät den Namen des Verräters nicht. Einerseits wahrscheinlich, um den Verräter noch Chancen zu geben, aber andererseits vielleicht, um die Jünger herauszufordern. Bin ich's, haben sie gefragt, und das hat sich jeder Einzelne fragen müssen. Jesus hat die Jünger herausgefordert, dass sie ihre Treue zu ihm neu in Frage stellen, bevor er das ausgeteilt hat. Und so sind auch wir, das sagt uns der erste Korintherbrief, dazu herausgefordert, dass wir uns prüfen, bevor wir von dem Brot essen und bevor wir von dem Wein oder Traubensaft trinken. Und so wie das Passafest damals erst gefeiert werden durfte, wenn kein Sauerteig mehr in den Häusern war, heißt es auch über das Symbol von dem neuen Bund: Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Wenn du kein Kind Gottes bist und wenn du dir mit dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts anfangen kannst, dann nimm von diesen letzten, weiß ich nicht wie viele Minuten, das eine mit. Lass dich herausfordern von dem Gedanken, wozu Jesus gestorben ist. Und staun darüber, dass er das ganz bewusst und ganz absichtlich gemacht hat. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann nimm nicht an diesem Fest teil. Es ist für diejenigen gedacht, die sich daran erinnern wollen, was Jesus für sie ganz persönlich gedacht hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann stell dir die Frage, ob Sünde in deinem Leben ist. Ich denke, dazu fordert uns dieser Text raus. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann bring sie vor Gott in Ordnung, indem du ihn ganz persönlich im Gebet um Verzeihung bittest. Lass mir die Sünde sein, starten wir heute neu durch. Die Stelle, die wir gerade gelesen haben, die fordert uns dazu auf. Und wenn wir unser Leben wieder mal aufs Neue in Ordnung gebracht haben, dann sollte man an der Stelle ein Detail nicht übersehen. In dieser Stelle heißt es, lasst uns das Fest feiern. Das, was wir da machen, das soll nicht was sein, wo wir danach depressiv rausgehen und uns schlecht fühlen, sondern es ist ein Fest. Ein Fest, zu dem Jesus einlädt. Was bleibt uns also noch zu sagen? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Rettung. Darin jubeln wir. Wir jubeln mit verherrlichter und unaussprechlicher Freude über ihn. Ich möchte gemeinsam beten, dann wollen wir das austeilen, wollen dieses Fest gemeinsam feiern. Ich würde ein paar bitten, dass sie mit rauskommen, das auszuteilen. Es wird daneben die Möglichkeit geben zu beten, danach die Möglichkeit geben zu beten. Und ich denke, dass dann die Musik wieder rauskommen wird.